Vor einer Weile, ich predige in Hochdeutsch, gell, das ist gut so. Genau. Vor einer Weile hatten wir ein Pärchen bei uns zum Nachtessen, zu Besuch. Und wir haben mit denen eine gute, fröhliche Beziehung, sind gut unterwegs mit ihnen. Und irgendwann kam das Gespräch auf den Glauben. Und sie, also der weibliche Teil von diesem Pärchen, stellte ganz viele Fragen, zeigte großes Interesse. Und bei mir war dann so am Anfang ein wenig so die Frage, ja, ist das jetzt einfach Anstand, wenn man bei einem Pastor zu Besuch ist, dann sollte man irgendwann über den Glauben sprechen? Oder hat sie wirklich Interesse? Und je länger, je mehr wurde klar, sie hatte ein persönliches, großes Interesse an den Glaubensfragen und stellte Fragen um Fragen und wir tauchten immer tiefer in das Thema ein. Sie wollte einfach mehr wissen, mehr erfahren, mehr erleben. Da gab es ja nicht nur sie, sondern auch noch ihn. Und er saß am Anfang so ein wenig schweigend daneben. Mit der Zeit fing er an, unruhig auf dem Sessel rumzurutschen. Und dann hat er mehrere Anläufe gemacht und versuchte, das Thema zu wechseln. Es war ihm offensichtlich irgendwie peinlich, dass der Glaube und das Religiöse so viel Gewicht einnimmt in unserem Gespräch. Also der Glaube, der spaltet unsere Beziehungen, manchmal auch unsere Gesellschaft. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern das war auch damals so. Und jetzt wäre ich froh um die PowerPoint. Genau, wunderbar. Ich lese uns nämlich jetzt gerade den Predigttext. Oh, das habe ich, genau, ja, genau. Aus Apostelgeschichte 13, Verse 42 bis 51. Als Paulus und Barnabas die Synagoge an diesem Tag verließen, baten die Leute sie, in der folgenden Woche wiederzukommen und weiter darüber zu sprechen. Viele Juden und gottesfürchtige Menschen, die in dieser Synagoge Gott anbeteten, folgten Paulus und Barnabas und die beiden Männer ermahnten sie, haltet an Gottes Gnade fest. In der folgenden Woche erschien fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die führenden Männer der jüdischen Gemeinde das sahen, wurden sie neidisch. Deshalb verleumdeten sie Paulus und versuchten, alles, was er sagte, zu widerlegen. Da erklärte Paulus und Barnabas, es war nötig, diese Botschaft von Gott zuerst euch Juden zu verkündigen, doch da ihr sie ablehnt und euch damit selbst des ewigen Lebens für unwürdig erklärt, werden wir sie den anderen Völkern bringen. Denn so lautete der Auftrag des Herrn, ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, um der ganzen Welt die Erlösung zu verkündigen. Als die Nichtjuden das hörten, waren sie sehr froh und dankten dem Herrn für diese Botschaft und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, begannen zu glauben. Auf diese Weise verbreitete sich die Botschaft des Herrn in der gesamten Region. Da wiegelten die Anführer des jüdischen Volkes die einflussreichen, gottesfürchtigen Frauen, die in die Synagogen kamen, und die angesehenen Männer der Stadt auf, hetzten das Volk gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Doch diese schüttelten vor ihren Augen den Staub von ihren Füßen und wanderten weiter in die Stadt Ikonion. Also soweit die Geschichte. Der ist noch etwas krasser da beim Paulus als bei unserem Pärchen, das bei uns zu Gast war. Die Botschaft, die Paulus da bringt und Barnabas, die spaltet Antiochien. Also vielleicht noch kurz Geografie-Crashkurs. Ist nämlich spannend, Antiochien, da fragt man sich, aber er war doch schon in Antiochia. Es gab zwei Antiochia. Also das eine da, das ist da in der Nähe von Seleucia, wo sie auch in See gestochen sind. Das ist Zypern, Attalie, Perge und da ist das um dieses Antiochia geht es jetzt da. Das ist, weil einer dieser Nachfolger vom Alexander dem Großen, der hieß ja Antiochus, also das war so ein Fürst. Und deshalb gab es nicht nur die zwei, sondern noch viel mehr Städte, die Antiochia hießen. Ist etwas verwirrlich, oder? Aber also sie reisen am Ende reisen sie ja dann von Antiochia nach Antiochia zurück, oder? Genau. Ist halt einfach so. Also, und da sind einerseits, oder sehen wir, dass die Botschaft von Paulus und Barnabas, das Evangelium, das spaltet sowohl die Juden wie auch die Nichtjuden. Bei den Juden, da lesen wir von den einen, die flehen sie an, hey, kommt wieder, wir wollen noch mehr von euch hören, wir wollen es nochmal hören. Und dann offensichtlich reden die so fasziniert von dem neuen Glauben, den sie da kennengelernt haben, dass sie ihre Nachbarn alle mitnehmen. Und da heißt es, die ganze Stadt kam am nächsten Sonntag oder am nächsten Sabbat dann in die Synagoge. Die anderen Juden, die wurden eifersüchtig wegen dem Erfolg, den die Apostel da hatten. Und sie widerstanden ihnen. Also eigentlich widerstanden sie der Botschaft. Die können wahrscheinlich gar nicht mehr richtig zuhören. Die Botschaft erreicht sie gar nicht mehr, kommt gar nicht an sie ran, weil da einfach die Eifersucht ist. Und deshalb verleumden sie sie und lästern. Im Griechischen heißt es blasphemeio, also wo unser Wort die Blasphemie, die Gotteslästerung herkommt. Es geht also nicht eigentlich um die lästern nicht Paulus und Barnabas, sondern die lästern eigentlich letztlich Gott. Also die ein und dieselbe Botschaft, die spaltet die Juden. Und dasselbe können wir dann beobachten auch bei den Nichtjuden. In der Bibel wird ja dann immer wieder von den Heiden gesprochen. Und die Heiden, das sind eigentlich alle Völker, die nicht Juden sind. Also das sind die Griechen, die Äthiopier, wer auch immer. Wir sind eigentlich auch Heiden, oder in der biblischen Sprache. Das finde ich noch spannend, oder? Antiochia ist eigentlich eine Stadt in der heutigen Türkei, wenn ich das richtig im Gefühl habe, damals im griechischen Einflussgebiet. Und da finden wir aber ganz viele Juden. Also das Judentum schien da eine große Faszination auf die Leute zu haben. Denn hier ist die Rede, es ist übersetzt mit Gottesfürchtigen. Es heißt eigentlich im Griechischen Proselyten. Und das ist eben noch spannend. Also damals gab es Leute, die hatten Interesse am jüdischen Glauben, und die einen, die nannte man dann Gottesfürchtige, die haben einfach in der Bibel gelesen und die haben versucht, nach den Geboten, den jüdischen Geboten zu orientieren. Und die Proselyten, die gingen noch einen Schritt weiter. Bei den Proselyten, da ließen sich die Männer gar beschneiden, wie die Juden sich ja auch beschneiden ließen. Und jetzt ist hier die Rede, dass es Proselyten gibt und Gottesfürchtige in Antiochia. Also da heißt, die waren fasziniert von der vom jüdischen Glauben an und für sich schon. Und das war natürlich dann ein hervorragender Boden auch für die Botschaft von Paulus und Barnabas. Die mussten nicht bei Adam und Eva anfangen mit Erzählen, oder? Weil das wussten die alle schon. Aber eben auch von denen wird die Botschaft unterschiedlich aufgenommen. Die einen, die strömen in Mengen in die Synagoge hinein, um mehr zu hören. Wenn es da heißt, die ganze Stadt kam, dann dürfen wir das nicht so verstehen, so statistisch, dass wirklich der hinterste und letzte Antiochier da erschienen ist. Wir sagen, ich wohne ja in Pfäffikon in Zürich und wir haben den schönen Pfäffikersee, und wir sagen, wenn es am Sonntag viele Leute hat, sagen wir auch, ja, ganz Zürich läuft jetzt im Moment um den Pfäffikersee. Und es ist ja auch nicht ganz Zürich da. Also ihr versteht, was hier gemeint ist. Aber es drückt einfach aus, diese neue Botschaft von Barnabas und Paulus, das war Thema Nummer eins. Da hat man über nichts anderes geredet als über diese neuen Aspekte des Glaubens. Das Interesse war geweckt, man wollte mehr hören. In Vers 48 heißt es dann auch, sie freuten sich und dankten für die Botschaft. Und dann eben dieselbe Botschaft, dasselbe Publikum, die einen sind fasziniert und die anderen, auf der anderen Seite gibt es da diese vornehmen Frauen und Männer. Spannend ist, dass die Frauen hier speziell erwähnt wird. Das war nicht ganz so üblich in der damaligen Zeit, aber in Antiochia hatten die Frauen ein hohes Ansehen und bekleideten auch politische Ämter. Also, die waren so recht modern unterwegs. Allerdings spielen sie in unserem Zusammenhang eher eine unrühmliche Rolle, weil sie, also nicht nur die Frauen, auch die vornehmen Männer, ließen sich von den Juden so anzetteln, damit dass sie nachher Barnabas und Paulus verfolgten. Sie vertrieben sie aus dem Gebiet. Es gibt eine Interpretation, die sogar davon ausgeht, dass sie da gesteinigt wurden, der Paulus und der Barnabas. Das geht darauf zurück, dass, ich weiß nicht mehr in welchem Brief, aber in einem Brief schreibt der Paulus, dass er dreimal gesteinigt wurde. Und einmal, das haben wir in der Apostelgeschichte, und dann ist die Frage, was sind denn die anderen beiden Male? Und da ist eben die Vermutung, dass in Antioche eine von diesen Steinigungen war. Aber es ist Spekulation. Was wichtig ist für uns, ist, ein und dieselbe Botschaft löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die Botschaft spaltet die Gesellschaft. Und das ist eigentlich gar nichts Neues, denn dem begegnen wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und deshalb hat Jesus schon zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und dann, wenn er weiter ausführt, dann führt er dann aus, eben, dass das Schwert manchmal durch Familien geht oder durch ein Dorf, durch Freundschaften. Weil ein und dieselbe Botschaft löst unterschiedliche Reaktionen aus. Und wie ich ja schon in meinem einleitenden Beispiel versucht habe aufzuzeigen, es ist noch heute eine Realität, oder? Sie ist fasziniert, er lehnt ab. Die einen lieben uns, weil wir Christen sind, die anderen verachten uns deswegen. Und gell, wenn wir verachtet werden wegen unseres Glaubens, dann ist das oft schwierig. Also für mich jedenfalls, ich habe das gar nicht gern. Und da hilft mir auch so eine Stelle aus unserem Text, nämlich dann versuche ich das zu entpersonalisieren. Da ist die Rede eben von dieser Gotteslästerung. Also das heißt, sie verleumden und lästern nicht eigentlich den Paulus, sondern sie lästern über das Evangelium. Und dann, mir hilft es dann, wenn ich kann sagen, ja, sie lehnen nicht mich ab, sondern sie lehnen die Botschaft ab, die ich bringe. Und da muss ich vielleicht noch klarstellen, mit diesem Pärchen haben wir es immer noch gut und auch mit dem Mann habe ich eine gute Beziehung. Einfach, ich weiß, über den Glauben muss ich im Moment nicht mit ihm drüber reden. Und dann kommt so eigentlich so der heiße Vers von unserem Text. In Vers 48 spricht Paulus dann von denen, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Und im Zusammenhang, wenn wir das im Zusammenhang lesen, dann meint er eigentlich die, die jetzt offen sind für die Botschaft des Evangeliums. Also die Juden und die Heiden, die interessiert sind, die Hunger haben nach mehr Wissen, die mehr wissen wollen, mehr erleben wollen, die sich dann auch mit Paulus und Barnabas mitfreuen. Und mit denen geht Paulus dann den Weg weiter. Auf die geht er ein. Ihre Fragen, auch ihre theologischen Fragen, klärt er. Er ermutigt sie, an der Gnade festzuhalten. Also nicht wieder in die jüdische Gesetzlichkeit zurückzufallen. Mit denen freut er sich, mit denen betet er Gott an. Und dann merken wir, es geht gar nicht so sehr um die Frage nach der Erwählung. Jetzt die schon etwas länger im Glauben unterwegs sind, die sind vermutlich irgendwann über diese Frage nach der Erwählung gestolpert. In der Theologie gibt es einen langjährigen Streit um die Erwählung. Auf der einen Seite haben wir die Calvinisten, das ist der Herr da links, oder? Der Johannes Calvin. Und er und seine Nachfolger, die haben gesagt, ja, wir Menschen, wir haben keinen freien Willen. Oder? Denn wir sind erwählt zum Glauben und als Konsequenz, die nicht erwählt sind zum Glauben, die sind dann erwählt zur Verdammnis. Also das ist so, erwählt zum Heil und erwählt zur Verdammnis. Also wir Menschen, wir haben vielleicht das Gefühl, wir hätten einen freien Willen, aber das stimmt nicht. Gott führt eigentlich alles. Und dann gibt es die Arminianer, und das ist dieser Herr hier, der heißt Arminius. Und der ist weniger bekannt, aber das war so der Sparringpartner von Calvin. Und der hat gesagt, ja nein, das stimmt nicht. Der Mensch hat einen freien Willen. Der Mensch entscheidet aus freien Stücken, ob er Christ werden will oder nicht. Jetzt, ich liebe diese Frage, gell? Ich habe schon viele Bücher gelesen und lange darüber nachgedacht. Für beide Positionen gibt es viele Bibelstellen, die sie dann so wie den Pfeil aus dem Köcher ziehen dann und auf die anderen abschießen, gell? Und auch beide Positionen haben ihre innere Logik. Also zum Beispiel für die Calvinisten spricht das, wir sagen, wir kommen zum Glauben allein aus Gnade. Also ohne eine Leistung. Wir können uns also nicht auf die Schulter klopfen. Wir können uns dann auch nicht auf die Schulter klopfen, dass wir uns richtig entschieden haben, oder? Es ist eben alles Gnade, es ist alles Erwählung. Also macht irgendwo Sinn. Die Arminianer, die argumentieren anders, und das ist eben auch logisch. Die sagen, wir reden immer von der Liebe, Liebesbeziehung mit Gott. Und eine Liebesbeziehung, die ist nur eine echte Liebesbeziehung, wenn sie aus freien Stücken geschieht. Also wir brauchen die Freiheit, um eine echte Liebesbeziehung mit Gott zu haben. Und ich weiß jetzt, da könnt ihr Büchergestelle voll Bücher lesen über dieses Thema. Und ich habe das jetzt nur ganz kurz umrissen, einfach so, um ein wenig aufzuzeigen, diese Frage ist gar nicht so einfach zu lösen. Ich sage immer, ich bin ein Calvinist in 10 Liter Wasser verdünnt. Und ich habe es für mich im Moment so gelöst, nach dem christologischen Ansatz. Also da muss ich jetzt kurz erklären. Denn in der Christologie, da ist man sich in der Theologie eigentlich einig, dass da fragt man sich, wer war eigentlich Jesus? Und war er Gott oder Mensch oder war er eine Mischung? Und da ist man zum Schluss gekommen, Jesus war 100% Mensch, also ganz Mensch, und gleichzeitig 100% und ganz Gott. Und so mit diesem Ansatz komme ich jetzt weiter in Bezug auf den freien Willen. Ich glaube, wir haben ganz einen freien Willen und gleichzeitig sind wir ganz erwählt. Und ich weiß, das löst jetzt für viele das Problem nicht, aber mir hilft es. Ich glaube, wir können nicht einfach alles so logisch auseinanderdröseln, wie wir das manchmal so gerne hätten. Also soweit zum Streit um die Erwählung. Nur, diesen Streit finden wir nicht in der Bibel. Dieser Streit ist menschengemacht. In der Bibel geht es nicht so sehr darum, ob wir Erwählung oder Freiheit verstehen, sondern in der Bibel geht es darum, um Menschen. Und ich glaube, dass es um Menschen geht, so müssen wir unsere Verse lesen. Paulus beschreibt hier, was Christen erlebt haben oder was wir Christen bis heute immer wieder erleben, wenn wir zum Glauben kommen. Wir alle haben irgendwann in unserem Leben eine freie Entscheidung getroffen zum Glauben, oder? Doch wenn wir zurückschauen, zumindest bei mir ist das so, wenn ich zurückschaue, ja, wie ist es dann dazu gekommen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe? Dann merke ich, da haben so viele Puzzleteilchen zusammengestummen. Das war nicht einfach nur Zufall, das war nicht einfach nur Glück, sondern wahrscheinlich hat das Gott irgendwie dazu geführt. Er hat mich eben erwählt. Es ist also doch keine Leistung von uns. Gott hat irgendwie seine Finger im Spiel. Und dann hilft das Ganze, die Frage mit dieser Erwählung, hilft dann auch beim Reden über den Glauben. Und ich frage mich dann nicht, wenn ich mit jemandem rede, ist diese Person jetzt erwählt oder nicht? Das geht mich ja auch nicht an, das ist nicht meine Verantwortung. Sondern ich frage mich vielmehr, ist dieser Mensch offen für den Glauben oder nicht? Ist er vielleicht im Moment verschlossen dafür? Und das ist ja auch nicht so ein statisches, nicht etwas Statisches. Oder da kann ein Mensch verschlossen sein und 2 Jahre später kann es ganz anders aussehen. Ich hatte eine Tante und die wollte mich bekehren. Die hat, also als ich Kind war, mein Bruder und ich Kind waren, dann hat sie uns ganz viele so christliche Kassetten geschenkt. Der Röbeli im Sirupfass, an den mag ich mich noch erinnern. Und ich kann euch sagen, das hat mir widerstrebt. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich konnte überhaupt, das war alles für mich komisch. Auch die Christen waren für mich alle komisch. Aber ein paar Jahre später, in einer anderen Lebenssituation, plötzlich wurde mir klar, nein, das mit dem Glauben ist eigentlich das einzige Wahre. Auch bei Paulus war es übrigens so, oder? Der Paulus, der hat Christen verfolgt. Und ein paar Jahre später ist er dem Christus begegnet und da wurde er ein Nachfolger. Also dieses zum ewigen Leben bestimmt oder nicht, das ist nicht einfach so, das wird einmal über ein Leben ausgesagt und dann ist das dann gültig, sondern im Moment ist er einfach nicht offen, trifft das nicht zu und vielleicht später trifft das dann zu. Und so gab Jesus auch seinen Jüngern mit, als er sie einmal aussandte, um das Evangelium zu predigen. Und das ist für mich auch so eine hilfreiche Stelle. Da hat er ihnen gesagt, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Frieden sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, das ist etwa so ähnlich wie von der Aussage her, wie jemand, der zum ewigen Leben bestimmt ist, oder? Also das wäre die Parallele zu unserem Text. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dieses Kind des Friedens, ich rede auch gern vom Mensch des Friedens, also das ist für mich so ein Automatismus geworden, dass ich vom Mensch des Friedens rede. Ein Mensch, der offen ist für den Glauben. Und anhand von diesem Vers kann man das eigentlich recht gut herausfinden. Ist jemand so ein Mensch des Friedens? Ist er offen für den Glauben? Es gibt eigentlich so 3 Kriterien. Nimmt er mich auf? Also ist er an einer Beziehung mit mir interessiert? Zweitens, hört er mir zu? Interessiert er sich überhaupt für das, was ich auch vom Glauben her zu sagen habe? Und dann das Dritte ist da drin, dass der ja zu essen und zu trinken gibt und beherbergt. Also, und das ist so die Frage, kommt da auch was zurück? Also hilft er mir auch? Dient er mir auch? Ist das nicht nur eine Einwegbeziehung, sondern ist das gegenseitig? Und wenn das dann so alle 3 Kriterien zutrifft, dann ist die Chance groß, dass das ein Mensch oder ein Kind des Friedens ist. Und wenn das der Fall ist, dann sagt ja Jesus, sollen wir bleiben, da können wir die Glaubensbeziehung mit ihm weiter vertiefen. Und wenn nicht, dann können wir auch weiterziehen. Also ich habe am Anfang von diesem Pärchen erzählt, das bei uns zu Gast war, und da war relativ schnell klar, mit ihr geht der Glaubensweg weiter. Ich habe dann auch später noch oft mit ihr über den Glauben geredet, mit ihm im Moment nicht. Gell, ich finde das so spannend, dass wir hier so in diesen Texten oder gerade in diesem Text können wir dem Paulus ein wenig über die Schultern blicken. Wie er so aus persönlicher Ergriffenheit über seinen Glauben redet, seinen Glauben teilt mit den Menschen, da wo er hinkommt. Und er tut das zur Zeit und zur Unzeit. Er schreibt das dann mal später seinem Jünger, dem geistlichen Sohn, dem Timotheus. Er soll das Wort predigen zur Zeit und zur Unzeit, ob es gerade passt oder ob es gerade nicht passt. Und dann haben wir ja schon gesehen, die einen, die haben dann geglaubt und die anderen haben den Glauben abgelehnt. Spannend ist nun, wenn wir jetzt beim Paulus eben weiter über die Schultern blicken, was macht denn eigentlich mit denen, die den Glauben abgelehnt haben? Und da sehen wir, der Paulus ging nicht nachbohren, der ist nicht dann noch mehr auf sie eingedrungen, hat sie irgendwie versucht zu beschwören. Er wollte sie nicht um jeden Preis bekehren und irgendwie rumkriegen. Früher habe ich manchmal so Evangelisationen erlebt. Und da hat dann der Evangelist einen Aufruf gemacht und dann ist niemand nach vorne gekommen. Und dann hat er noch einen Aufruf gemacht und dann hat er noch, und dann hat er irgendwann gesagt, vielleicht kannst du morgen nicht mehr entscheiden, noch mehr Druck gemacht und dann ist die Musik noch etwas dramatischer geworden, oder? Das finden wir hier bei Paulus alles nicht. Offensichtlich scheint Paulus zu akzeptieren, dass halt einfach im Moment die Türen verschlossen sind bei gewissen Menschen. Wir lesen auch nichts davon, dass Paulus sich oder seine Methoden in Frage gestellt hat, oder? Er hat sich nicht gefragt, oh, muss ich jetzt irgendwie anders von meinem Glauben reden? Muss ich eine neue Strategie machen? Oder sich sonst fragt, ob er was falsch gemacht hat? Er ist relativ entspannt, geht er damit um, dass halt nicht alle die Botschaft annehmen. Und das finde ich auch befreiend für uns, oder? Lasst uns fröhlich und leidenschaftlich über unseren Glauben reden. Zur Zeit und zur Unzeit. Ich liebe das ja, mit Menschen unterwegs zu sein, die noch nicht in eine Kirche gehen. Und ich sage dann immer, vor allem zu mir selber, der Glaube, das ist ein Teil von mir. Und mich gibt's als Gläubiger oder es gibt mich nicht. Mich nimmt jemand an als Freund, mit meinem Glauben oder nimmt mich nicht an. Und deshalb, also so zur Unzeit, also wenn es jetzt gerade nicht so populär ist, vom Glauben zu reden, das ist auch für mich herausfordernd. Deshalb muss ich mir das manchmal so zureden. Aber dann überlasse ich es dem Heiligen Geist, was geschieht. Und wenn ich vorher gesagt habe, der Paulus hat seine Methoden nicht hinterfragt, dann glaube ich, im Unterschied zu Paulus, täte es uns manchmal schon gut, mal so ein wenig zu fragen, ist das eigentlich noch zeitgemäß, was wir machen? Und zwar glaube ich, weil Methoden bei uns etwas zu viel Gewicht gekriegt haben. Wir haben uns, glaube ich, so in den letzten Jahren zu sehr gefragt, was genau wir jetzt sagen müssen, wenn wir evangelisieren gehen und was nicht, statt dass wir einfach fröhlich von dem Glauben erzählt hätten, den wir so erleben. Und der uns ja erfüllt. Und doch, auch da, hier hilft uns dann das Vorbild von Paulus, oder? Wenn jemand den Glauben ablehnt, vielleicht auch uns ablehnt, weil der Glaube halt zu uns gehört, dann müssen wir uns nicht gleich alles hinterfragen und an uns zweifeln, sondern dann müssen wir halt einfach sagen, okay, im Moment ist es bei diesem Menschen nicht dran. Es ist im Moment kein Mensch des Friedens, der ist jetzt im Moment noch nicht oder nicht zum ewigen Leben bestimmt. Und dann hilft mir in solchen Fällen oft auch dieses Bild, das wir in unserem Text haben. Paulus und Barnabas haben dann den Staub von ihren Füßen geschüttelt. Und weshalb machen sie das? Weil Jesus hat das seinen Jüngern schon gesagt, oder? Wenn sie euch und eure Botschaft nicht aufnehmen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Deshalb auch dieses Bild hier, mit dem, ich habe kein besseres gefunden, es ist halt Sand. Genau. Und Paulus und Barnabas tun das so als Bild dafür, ich habe mein Möglichstes getan hier, sie haben mich nicht aufgenommen, jetzt habe ich keine Verantwortung mehr hier an diesem Punkt. Hier kann ich loslassen, den weiteren Verlauf Gott überlassen. Das ist ja manchmal auch schwierig, gell? Wir wünschen uns ja, dass Menschen in unserem Umfeld den Glauben annehmen würden. Und dann ist es manchmal einfach ein befreiender Akt, wenn man auch mal sagen, okay, ich habe jetzt mein Möglichstes gegeben und jetzt darf ich die Verantwortung Gott zurückgeben und dann so den Staub von den Füßen schütteln. Mir hat das immer wieder geholfen. Im Gespräch dann mit unseren Gästen, die uns da so ein wenig durch die Predigt durchbegleiten, das war dann noch spannend. Ich habe mir dann gesagt, also wenn sie Fragen hat zum Glauben, dann hat das Priorität. So schnell trifft die ja nicht wieder auf Menschen, die eine persönliche Beziehung haben zu Jesus, so wie ich und meine Frau. Und deshalb habe ich mir Zeit genommen und bin auf alle Fragen eingegangen und hatten gute Gespräche und habe es einfach ausgehalten, dass der Partner das jetzt nicht so toll fand und ein wenig unruhig auf seinem Stuhl rumrutschte. Und bei ihm habe ich einfach in dem Moment so ein wenig den Staub von meinen Füßen geschüttelt und gedacht, ja, es ist im Moment nicht dran. Da muss ich im Moment mit dem Thema Glauben nichts wollen. Wir haben immer noch eine gute Beziehung. Mit ihm rede ich leidenschaftlich über Formel 1 und MotoGP. Da haben wir beide so ein Interesse daran. Genau. Aber mit ihr bin ich nach wie vor im Gespräch. Bestimmt zum ewigen Leben. Also dieser Vers 48, wo es eben darum geht. Ich glaube, wir sollten diesen Vers 48 oder diese Aussage über jene, die bestimmt sind zum ewigen Leben und über die Frage mit der Erwählung, sollten wir ein wenig umgehen wie mit unserem Computer. Oder ich finde es noch spannend, wie funktioniert eigentlich ein Computer? Oder? Und ich habe mich auch schon ein wenig damit auseinandergesetzt, wie funktioniert so ein Computer? Aber die meiste Zeit frage ich nicht, wie der Computer funktioniert, sondern ich brauche ihn einfach. Und ich glaube, so sollten wir auch mit dieser Frage nach der Erwählung umgehen. Wir sollten uns weniger fragen, wie das ist mit der Erwählung, aber durch die Erwählung uns von falscher Verantwortung befreien lassen, das tut gut. Und Paulus zeigt uns das in diesen Versen wunderbar auf. Er spricht fröhlich und leidenschaftlich von seinem Glauben und mit denen, die Interesse haben, eben die, die bestimmt sind zum ewigen Leben, mit denen geht er den Weg weiter. Und bei den anderen, wenn sich wirklich nichts bewegen lässt, dann schüttelt er den Staub von seinen Füßen. Die sind einfach im Moment, ist da bei denen nicht dran, ist die Türe verschlossen, im Moment sind die nicht zum ewigen Leben bestimmt. Bei mir ist das schon so stark in Fleisch und Blut übergegangen. Ich glaube, ich kann von allen meinen Beziehungen, mit denen ich etwas länger schon unterwegs bin, kann ich sagen, wer ein Mensch des Friedens ist und wer nicht. Mit wem ich da in Fragen des Glaubens weitergehen kann und wo die Türen vielleicht eher verschlossen sind. Und dann hilft es mir manchmal auch, den Staub von den Füßen zu schütteln und sagen, okay, da habe ich im Moment in dieser Beziehung keine Verantwortung. Ich hoffe, euch helfen diese Verse auch, so in eurem Umgang mit euren Menschen aus eurem Umfeld, ja, mit wem den Glauben weiter besprechen, zum Thema machen und wo ist vielleicht im Moment einfach nicht oder noch nicht dran. Ich bete. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, wo du uns immer wieder Orientierung gibst. Ich danke dir gerade auch für die Berichte über die Reise von Paulus und von Barnabas und was wir dort können über die Schulter schauen und auch lernen für unser Leben. Für unseren Umgang mit Menschen, die am Glauben interessiert sind oder vielleicht weniger interessiert sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder klar aufzeigst, ja, wo es dran ist, um mit Menschen so den Glaubensweg weiterzugehen, sie den Weg zu führen, wo am Schluss eine Beziehung mit dir führt und das Wachstum von dir, deine Jüngerschaft. Und wo es einfach im Moment vielleicht nicht dran ist, wo wir vielleicht mehr Schaden anrichten, wenn wir allzu hartnäckig nachbohren, schenk du uns die Weisheit. Und so bitte ich dich auch einfach um dass dein Segen durch uns weitergeht zu den Menschen in unserem Umfeld. Wir danken dir dafür. Amen.